Perfektionismus. Für Führungskräfte Fluch und Segen zugleich. Während hohe Standards Qualität sichern, führen sie oft zu Micromanagement, Entscheidungslähmung und Erschöpfung. Erfahre hier, wie du zwischen gesundem Qualitätsanspruch auf der einen Seite und lähmender Perfektion auf der anderen Seite unterscheidest. Lerne praktische Methoden kennen, um Perfektionismus bei dir und anderen zu zähmen, ohne die Qualitätsstandards zu opfern.
Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets.
Perfektionisten geben sich nicht mit 80% zufrieden. Mein Statistikprofessor in der Six Sigma Black Belt Ausbildung hat immer gesagt, 80% GIMO, 80% good enough, move on. Das beschreibt das Pareto-Prinzip, wonach 20% unseres Aufwands in 80% Erfolg resultieren. Ergo die restlichen 80% Aufwand lediglich 20% Ergebnis liefern. Mit anderen Worten, es ist clever, sich mit den 80% des Ergebnisses zu begnügen. Perfektionisten tun sich allerdings ganz schön schwer damit. Das liegt an tief sitzenden Überzeugungen und daraus resultierenden Gewohnheiten. Die 80%-Methode läuft dem zuwider und verunsichert sie daher. Schauen wir uns einmal an, was das unter anderem bedeutet. Das sind zunächst die Dinge, die tief in ihrer Persönlichkeit und in ihren Lebenserfahrungen verwurzelt sind. Erstens ist das die Angst vor Kontrollverlust. Perfektionisten setzen ein gut genug oft mit Kontrollverlust gleich. Denn sie glauben, die Erwartungen nicht zu erfüllen, wenn sie nicht jedes einzelne Detail im Griff haben. Na, und diese Überzeugung macht es ihnen schwer, Aufgaben abzugeben. Der Gedanke, anderen zu vertrauen, fühlt sich zutiefst unangenehm an, vor allem dann, wenn das Ergebnis eben nicht perfekt ist. Zweitens, Schwarz-Weiß-Denken. Perfektionisten arbeiten häufig mit einem Alles-oder-Nichts-Denken. Für sie ist etwas entweder perfekt oder ein Misserfolg. Es gibt keinen Mittelweg. Die Dinge sind schwarz oder weiß. Die 80%-Methode fühlt sich für sie wie Mittelmäßigkeit an. Und das kollidiert mit ihrem inneren Drang zu Höchstleistungen. Diese Denkweise lässt ein gut genug gleichbedeutend mit einem gar nicht gut sein. Drittens, verinnerlichte Höchststandards. Viele Perfektionisten setzen sich selbst unrealistisch hohe Standards und Ziele. Und oft gehen die weit über das hinaus, was andere von ihnen erwarten. Denn für sie fühlt es sich an, als würden sie ihre eigenen Werte ein Stück weit verraten, wenn sie eine Aufgabe nur zu 80% erledigen. Und die Denkweise ist tief in ihnen verwurzelt und wird eben oft als nicht verhandelbar empfunden. Denn ein Perfektionist scheut die Reaktion seines Umfeldes. Rational mag der Perfektionist das Pareto-Prinzip zwar nachvollziehen, emotional hingegen fällt es ihm dennoch schwer, es anzuwenden. Denn er malt sich innerlich aus, dass sein Umfeld ihn dafür verurteilen könnte. Und im Wesentlichen sind das zwei Dinge, die er befürchtet. Erstens die Angst vor Kritik. Sie lähmt viele Perfektionisten, denn sie fürchten, dass ein weniger als perfektes Ergebnis sie angreifbar macht. Oder schlimmer noch, es könnte sie inkompetent wirken lassen. Andere könnten es als Einladung verstehen, auf die Schwächen des Perfektionisten bzw. seine Arbeit hinzuweisen. Na, und das kann emotional überwältigend sein. Zweitens, die Angst, als faul wahrgenommen zu werden. Da Perfektionisten ihren Selbstwert oft über Arbeit und Leistung definieren, fürchten sie, andere könnten sie für faul oder unmotiviert halten, wenn sie sich mit 80% zufrieden geben. Na, und die Selbstwahrnehmung macht es ihnen schwer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Unwesentliches wegzulassen. Die Sorge, von seinem Umfeld nicht mehr anerkannt zu werden, machen einen 80% GIMO-Ansatz schwierig. Zu stark ausgeprägter Perfektionismus schadet. Denn immer perfekt sein zu wollen, kann problematisch werden. sowohl für die Führungskraft als auch für das Team. Ein Beispiel aus meiner frühen Karriere verdeutlicht das. Wir waren damals ein gut eingespieltes Team und bekamen einen neuen Vorgesetzten. Er kam beim ersten Meeting rein und machte sehr detaillierte Vorgaben. Er zeigte uns seine Vision für die Abteilung, die aussah, als hätte er sie 1:1 aus einem Managementbuch rausgekopiert. Naja, und er endete damit, dass er uns exakt vorgeschrieben hat, wie wir Dateien benennen sollen. Also Jahreszahl vierstellig, gefolgt von Monat zweistellig, gefolgt von Tag zweistellig und dann Name der Datei. Im ersten Meeting, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich darum gehen sollte, sich gegenseitig kennenzulernen und einen ersten groben Eindruck voneinander zu gewinnen. Naja, seine intensive Detailfokussierung führte letztlich dazu, dass wir uns komplett zurückgezogen haben und uns auf die reine Pflichterfüllung besonnen haben. Sämtliche Eigeninitiative und Kreativität, die vorher unsere ausgesprochene Stärke war, nahm merklich ab. Das Beispiel zeigt, wie übermäßiges Detailvorgehen unbeabsichtigt ein performantes Team entmündigen kann. Wenn der Chef oder die Chefin immer alles haarklein vorgibt und hyperakkurat kontrolliert und kritisiert, dann schalten die Mitarbeiter eben irgendwann einfach ab. Die denken sich dann auch, was soll ich mich denn überhaupt noch anstrengen? Der Chef korrigiert ja eh alles. Dann brauche ich doch in erster Instanz auch nur ein halbgares Ergebnis zu liefern. Micromanagement demotiviert nicht nur, sondern lähmt auch den Fortschritt. Denn bei neuen Vorhaben zögern Perfektionisten häufig aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Sie analysieren verschiedene Optionen übertrieben lange. Und diese Entscheidungsparalyse hemmt den Innovationsgeist im Team. Außerdem neigen Perfektionisten dazu, fast alles selbst zu erledigen, weil sie befürchten, dass delegierte Aufgaben nicht perfekt erledigt werden. So übernehmen sie operative Aufgaben, die andere problemlos erledigen könnten. Und damit blockieren sie sich selbst für wichtige strategische Entscheidungen. Zusätzlich überarbeiten Perfektionisten ihre Arbeit immer wieder. Und diese Endlosschleifen werden nicht selten von permanentem Grübeln und Zweifeln begleitet. Und das kann im schlimmsten Fall beim Perfektionisten selber und auch bei seinem Umfeld zur Erschöpfung führen. Perfektionismus wird von einer tiefen Versagensangst gespeist. Hinter dem Perfektionismus verbirgt sich oft eine tiefe Angst vor dem Scheitern. Etwas abzuliefern, das lediglich gut genug ist, fühlt sich riskant an. Schließlich birgt es die Gefahr, dass das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht. Für Perfektionisten wirkt das hochgradig verunsichernd, denn sie haben Angst vor dem Urteil anderer. Sie befürchten, unzureichend zu gelten, wenn ihre Ergebnisse nicht tadellos sind. Neulich war ich in einer Firma, in der die Einführung eines neuen Geschäftszweiges immer wieder verzögert wurde. Zwar waren alle Ziele erreicht, dennoch gab es aus Sicht des Managements immer noch eine weitere Sache, die es zu verbessern galt. Es wurde befürchtet, dass die neuen Produkte hinter den Erwartungen zurückbleiben könnten und so ein schlechtes Licht auf die Führung werfen würden. Infolgedessen verpasste das Unternehmen eine wichtige Marktchance, während die Konkurrenz aufholte. Das kostete wertvolle Umsatzdollar und demoralisierte zusätzlich das Team, denn das hatte schließlich hart dafür gearbeitet. Und somit hatte das Management, und hier waren tatsächlich mehrere Perfektionisten am Werk, genau das Gegenteil erreicht. Statt innovativ zu sein, hatten sie vielmehr ein Umfeld kreiert, in dem zögerlich und risikovermeidend gehandelt wurde. Versagensangst führt oftmals zusätzlich zu Prokrastination, also dem Aufschieben von Dingen. Und das wird häufig von einem negativen inneren Dialog begleitet. Der Prokrastinator geißelt sich nämlich selber mit Sätzen wie, du bist ein Versager, du bist nicht gut genug, irgendwann fällt eh auf, dass du eigentlich gar nichts kannst und dergleichen mehr. Das führt zu einer negativen mentalen Abwärtsspirale, die unnötig Energie saugt. Zum Thema Prokrastination und was du dagegen tun kannst, habe ich bereits eine eigene Episode aufgenommen. Sie gehört vermutlich nicht umsonst zu den beliebtesten Folgen in diesem Podcast. Ich habe sie dir in den Shownotes verlinkt. Dann lass uns jetzt einmal anschauen, wie du gesunden Qualitätsanspruch von schädlichem Perfektionismus unterscheiden kannst. Wir haben ja bis hierhin viel über Perfektionismus in seiner extremen Ausprägung und seinen negativen Konsequenzen gesprochen. Und die Grenze zwischen einem gesunden Streben nach Qualität und lähmendem Perfektionismus ist oft fließend. Aber es gibt klare Unterscheidungsmerkmale. Schauen wir uns zunächst die Kriterien für gesunden Qualitätsanspruch an. Da ist Fokus auf Verbesserung. Strebt nach Exzellenz, akzeptiert aber, dass Perfektion unerreichbar ist. Fehlertoleranz. Sieht Fehler als wertvolle Lernchance und notwendigen Schritt zur Verbesserung. Flexible Standards. Passt Qualitätsanforderungen an die Bedeutung der Aufgabe an. Ressourcenbewusstsein. Berücksichtigt Zeit, Energie und verfügbare Mittel realistisch. Zufriedenheit. Freut sich über gute Ergebnisse, auch wenn sie nicht perfekt sind. Delegieren. Vertraut anderen Aufgaben an und akzeptiert unterschiedliche Herangehensweisen. Und Energiebilanz. Das Qualitätsstreben liefert Energie und Motivation. So, und im Gegensatz dazu schauen wir uns nun die Kriterien von schädlichem Perfektionismus an. Fokus auf Fehler. Also sieht hauptsächlich, was noch nicht perfekt ist und selten, was bereits gut ist. Angst vor Fehlern. Vermeidet Risiken aus Angst, Fehler zu machen oder kritisiert zu werden. Starre Standards. Wendet dieselben hohen Standards auf alle Aufgaben an, unabhängig von ihrer Wichtigkeit. Ressourcenignoranz. Investiert unverhältnismäßig viel Zeit in marginale Verbesserungen. Unzufriedenheit. Ist selten mit den Ergebnissen zufrieden, egal wie gut sie sind. Kontrollzwang. Delegiert ungerne, weil er befürchtet, andere könnten es nicht richtig machen. Na und last but not least, Energieverlust. Das Perfektionsstreben erschöpft und führt zu Prokrastination. Die entscheidende Frage ist letztlich, treibt dich dein Qualitätsanspruch zu besseren Leistungen an oder hält er dich davon ab, überhaupt anzufangen oder Dinge abzuschließen? Wie kannst du nun herausfinden, ob du Perfektionist bist? Um das herauszufinden, wo auf der Perfektionsskala du stehst, kannst du folgende 5 Fragen ehrlich für dich beantworten. Erstens. Kannst du eine Aufgabe als erledigt betrachten, auch wenn noch kleinere Verbesserungen möglich wären? Zweitens, fällt es dir leicht, Feedback zu deiner Arbeit anzunehmen, ohne dich persönlich angegriffen zu fühlen? Drittens, passt du deinen Arbeitsaufwand an die Wichtigkeit der Aufgabe an? Viertens, kannst du dich über deine Leistungen freuen, auch wenn sie nicht perfekt waren? Und fünftens, bist du bereit, neue Dinge auszuprobieren, bei denen du anfangs nicht gut sein wirst? Je mehr Fragen du mit Ja beantwortest, desto eher hast du einen gesunden Qualitätsanspruch statt schädlichen Perfektionismus. Perfektionismus in Maßen ist also durchaus förderlich. Denn sei perfekt ist einer der 5 inneren Antreiber, die jeder von uns hat. Die 5 inneren Antreiber stammen aus der Transaktionsanalyse und die anderen 4 lauten, sei gefällig oder mach es allen anderen recht, streng dich an, sei stark und beeil dich. Solange diese Antreiber ausgewogen sind, sind sie durchaus positiv. Kritisch wird es erst, wenn einer der Antreiber zu stark ausgeprägt ist. Wenn du für dich prüfen willst, wie es um deine Ausprägung bei den 5 inneren Antreibern steht, dann nutze gerne den Selbsttest, den ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Schauen wir uns nun an, was du tun kannst, wenn bei dir oder einem deiner Mitarbeitenden der Antreiber sei perfekt zu stark ausgeprägt ist. Zum einen genaue Aufgabenklärung. Wir wissen jetzt, dass Perfektionisten stets 120% liefern wollen. Auch dann, wenn 80% laut Pareto-Prinzip ausreichen. Somit investieren sie im Prinzip 40% Zeit und Ressourcen umsonst. Deshalb sollten Sie stets bei einer Aufgabe ganz genau die Erwartungshaltung klären. Also, was soll in welchem Umfang bis wann wie geleistet werden? Und ganz wichtig, was gehört nicht zum Auftrag dazu? Hinterfrage hier lieber einmal mehr, um wirklich Klarheit zu haben. Perfektionisten brauchen quasi die offizielle Erlaubnis, weniger zu liefern, als ihr eigener Anspruch ihnen vorgibt. Die magische 3 nutzen für perfektionistische Entscheidungen. Diese Methode hilft, Entscheidungsblockaden zu überwinden. Funktioniert so. Schritt 1, die 3-Minuten-Analyse. Nimm dir exakt 3 Minuten Zeit, stelle am besten einen Timer, um die wichtigsten Fakten zu einer Entscheidung zu sammeln. Also was musst du wissen, um die Entscheidung treffen zu können? Schritt 2, die 3-Optionen-Regel. Wenn du die Fakten dann recherchiert hast, dann begrenze deine Auswahl auf maximal 3 Optionen. Denn mehr Optionen führen nachweislich zur Entscheidungslähmung. Schritt 3, die 3-Konsequenzen-Frage. Frage dich dann für jede der 3 Optionen, was sind die 3 wahrscheinlichsten positiven Folgen? Was sind die 3 wahrscheinlichsten negativen Folgen? Und welche 3 Personen werden von dieser Entscheidung betroffen sein? Und der 4. Schritt, entscheide innerhalb von 3 Tagen. Setze dir eine feste Deadline von maximal 3 Tagen für wichtige Entscheidungen oder 3 Stunden für mittlere Entscheidungen beziehungsweise 3 Minuten für kleine Entscheidungen. Mit der Methode wirst du deutlich leichter entscheiden können. Nächster Schritt, Selbstdisziplin und Zeitbegrenzung. Das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass sich die Arbeit so lange ausdehnt, wie die dafür vorgesehene Zeit ausreicht. Oder salopp formuliert, je mehr Zeit wir zur Erfüllung einer Aufgabe zur Verfügung haben, desto mehr Zeit haben wir, um aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Zeitmanagement-Methoden wie die Pomodoro-Technik helfen uns, die Zeit künstlich zu verknappen. Und dazu unterteilen wir eine Aufgabe in kleine Arbeitsschritte, die sukzessive abgearbeitet werden. Das funktioniert folgendermaßen. Erstens, einen Timer auf 25 Minuten stellen. Zweitens, die Aufgabe bearbeiten, bis der Wecker klingelt. Drittens, 5 Minuten Pause machen. Viertens, nach jeweils 4 Pomodori-Zeitblöcken eine längere Pause von 15 bis 20 Minuten einlegen. Das stringente Abarbeiten mit der Pomodoro-Technik verhindert, sich in einer Aufgabe zu verlieren. Die Pausen dazwischen helfen, wieder neue Energie zu tanken, vorausgesetzt, sie werden nicht mit E-Mails gefüllt. Am besten ist es, du nimmst die Augen kurz vom Bildschirm und gehst gegebenenfalls an die frische Luft, selbst wenn du nur deinen Kopf aus dem Fenster steckst. Und natürlich gehört dazu eine Portion Selbstdisziplin, aber über die verfügen Perfektionisten ja glücklicherweise. Was noch hilft, ist die mentale Umstrukturierung des Perfektionsanspruchs. Die Worst-Case-Szenario-Methode hilft, die Befürchtungen der Perfektionisten mit der Realität abzugleichen. Dazu fragen wir uns, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte, wenn diese Aufgabe nicht perfekt erledigt wird? Meist sind die Konsequenzen nämlich weit weniger dramatisch als befürchtet. Und um das über Zeit wirklich zu realisieren, hilft ein Perfektionismusjournal. Darin halten wir schriftlich fest, am besten tatsächlich handschriftlich. Erstens, was war die Aufgabe oder Situation? Zweitens, was habe ich schlimmstenfalls befürchtet? Also zum Beispiel Kontrollverlust oder Angst vor Kritik, Sorge, die falsche Entscheidung zu treffen oder Bedenken, ob die Aufgabe von jemand anderem genauso gut wie von mir selber erledigt werden kann und so weiter. Der 3. Schritt ist dann, wie habe ich mich dabei gefühlt? Beispiele wären angespannt, nervös, gereizt, unsicher etc. Und 4., Retroperspektiv einfach nochmal zu schauen, welche der befürchteten Konsequenzen sind tatsächlich eingetreten. Ein solches Protokoll oder Journal hilft uns, über Zeit mögliche Muster zu erkennen. Gibt es vielleicht Situationen, die besonders starke perfektionistische Gedanken auslösen? Oder welche Befürchtungen werden häufig unter Punkt 2 genannt? Also was habe ich schlimmstenfalls befürchtet? Und wie häufig sind diese befürchteten Konsequenzen tatsächlich eingetreten? Oder habe ich mir viel zu viel Sorgen um Dinge gemacht, die gar nicht irgendwo relevant waren? Das Perfektionismusjournal hilft uns, übertriebene Befürchtungen mit der Realität abzugleichen. Perfektionisten erhalten dadurch eine Art von Evidenz, um ihre Bedenken und Ängste zu relativieren. Du siehst, Perfektionismus ist ein zweischneidiges Schwert. In gesundem Maße treibt er uns zu Höchstleistungen an. Übertrieben hingegen lähmt er uns und unser Team. Die Kunst liegt darin, zwischen gesundem Qualitätsanspruch und lähmender Perfektion zu unterscheiden. Ein gesunder Qualitätsanspruch fokussiert auf Verbesserungen, zeigt Fehlertoleranz und passt Standards flexibel an. Schädlicher Perfektionismus hingegen fixiert sich auf Fehler, vermeidet Risiken und erschöpft uns. Zum Abschluss habe ich noch ein Zitat für dich zum Nachdenken. Und zwar stammt es von der US-amerikanischen Professorin Brené Brown. Gesundes Streben ist selbstfokussiert. Wie kann ich wachsen? Perfektionismus hingegen fokussiert auf andere. Was werden sie denken? In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit manipulativen Personen und wie du geschickt mit ihnen umgehst. Schalte also in 2 Wochen wieder die Leadership Nuggets ein. Und schreib mir wie immer gerne deine Gedanken an dagmar@vamos.coach. Wir hören uns. Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meine Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.